Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhardt.
Hallo Björn.
Ja, hallo Jan und hallo an die, die den Handballsport lieben.
Ja, wir haben heute das erste Mal sitzen wir nicht zusammen auf einem Sofa, sondern wir sind digital unterwegs, aber wir wohnen ja jetzt nicht mehr zusammen. Und die Technik hat uns natürlich gleich auch ein Schnippchen geschlagen. Man sollte meinen, 2024, nach den ganzen Corona-Jahren, sollte man das hinbekommen, irgendwie ein Telefonat aufzunehmen über weite Distanz. Aber irgendwie, warum haben wir? Deine Ausrede ist ja, dass es an Apple liegt. Wir werden dem mal auf die Schliche kommen, wie das funktionieren kann. Aber das soll uns nicht weiter aufhalten, denn jetzt haben wir es ja geschafft. Über ein namhaftes Programm, was wir nicht nennen wollen. Und wir haben heute auch einen Gast dabei.
Aus der schönsten Stadt Westdeutschlands, könnt ihr mal googeln, welche das ist, ist uns Björn van Stiekt digital zugeschaltet. Hallo Björn.
Ja, hallo zusammen.
Du musst jetzt eigentlich sagen, hallo an die, die den Antwort verdienen, weil das wäre der erste lustige Gag des Hallo Björns gewesen. Aber gut.
Mist. Dann wiederhole ich das gerne.
Ja, wir schneiden nicht.
Was? Ja, warum haben wir Björn heute eingeladen, Jan?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich haben wir schon seit längerem vor, oder ich hatte zumindest mit Björn schon seit längerem mal geschrieben oder gesprochen, ich glaube, es kann sogar schon ein ganzes Jahr her sein, dass er doch mal zu uns, vielleicht war es sogar genau ein Jahr her, zur Saisonvorbereitung im letzten Jahr, bin ich nämlich darauf gekommen, dass er bei der ersten Damen, glaube ich, mal einen Workshop gemacht hat, einen Workshop angeboten hat. Und ich gedacht habe, ach komm, das ist doch vielleicht was für unseren Podcast, wenn es mal wieder um die Saisonvorbereitung geht. Aber dafür müsstet ihr natürlich jetzt erstmal wissen, was genau macht Björn eigentlich oder was für Workshops bietet er denn dann an. Vielleicht wäre es ganz gut für unsere Zuhörer, wenn Björn sich einmal kurz vorstellt.
Genau, das wäre, glaube ich, jetzt relativ gut, dass Björn sich einmal vorstellt. Was machst du, wer bist du und warum haben wir dich jetzt handballtechnisch zu unserem Podcast eingeladen?
Ja, dann vielen Dank erstmal für die Einladung. Sehr gerne stelle ich mich vor. Ich habe lange Zeit in Steinhardt Handball gespielt, bin dann durch Studium der Sportwissenschaft leider aus Steinhardt weg. Aber der Kontakt ist, glaube ich, nie abgerissen. Von daher, der eine oder andere wird mich hoffentlich noch kennen. Warum habt ihr mich eingeladen? Über mehrere Stationen ist es bei mir so, dass ich jetzt im sportpsychologischen Bereich tätig bin, habe einen Hauptberuf, da bin ich in der Gesundheitsförderung bei der AOK, aber habe mich peu à peu immer weiter in diese Richtung weitergebildet. Das Ganze fußte dann 2020 da drin, dass ich die Chance bekommen habe, eine paralympische Sportlerin zu betreuen und habe einfach da gemerkt, wie wichtig die mentale Komponente ist und habe dann eine Weiterbildung zum sportpsychologischen Experten gemacht, so nennt sich das. Und ja, in dem Zuge hatte ich dann, oder sei es zum Beispiel beim Handball-Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Dormann, dort mit den Nachwuchssportlern, den Mannschaften und den Trainern zusammenzuarbeiten. Und jetzt seit kurzem auch über Mentaltalent, das ist Teil von der Sportstiftung NRW, mit verschiedenen Nachwuchsathleten dort zusammenzuarbeiten. Und ja, so wie Jan es eben angekündigt hatte, wir waren schon länger im Austausch, du hattest ja Wind davon bekommen, dass ich auch in Steinhardt schon einmal mit dem Workshop da war. Und freue mich jetzt, dass wir uns einfach mal über dieses, wie ich finde, sehr spannende Themenfeld austauschen.
Ja, perfekt. Ihr habt bestimmt Björn auch schon mal in der Halle gesehen, wenn ihr fleißige Besucher unserer neuen Sporthalle auch seid. Du hast ja gar nicht hier bei uns studiert, hast du gerade gesagt. Und muss es aber trotzdem, dem Handballsport hier bleibt man ja irgendwie so ein bisschen treu. Du hast auch selber gespielt, das hast du gerade noch nicht so ausführlich erzählt. Du hast dann im Osten weiter Handball gespielt, richtig?
Ja, genau. Also ich bin, angefangen habe ich in Berlin, weil ich damals noch da gelebt habe, aber eigentlich meine Meine handballerische Ausbildung habe ich in Steinhagen genossen und durchs Studium ging es dann für mich nach Magdeburg. Habe da in zwei verschiedenen Vereinen in Magdeburg gespielt. War auch, ja, Magdeburg ist einfach eine sportbegeisterte, eine handballbegeisterte Stadt. Also das war eine sehr coole Erfahrung. Und dann ging es im Master nach Bochum. Habe da dann bei Teutonia Linke gespielt. Ich denke, so im Kreis Westfalen und so. Auch eine Mannschaft oder auch, ich glaube, die erste Dame hat ja auch gegen Linke gespielt. Von daher, ja, immer bei Sport treu geblieben und jetzt bis letzte Saison noch bei Fortuna Düsseldorf hier in Düsseldorf Handball gespielt.
Oh.
Genau, das sollte dich freuen, Iceman. Haben auch den Aufstieg geschafft von der, du kannst, wenn du mal vorbeikommst, hier noch höher, klassigeren Handball gucken. Ja, und genau, also ja, die Leidenschaft zum Handball war einfach immer da und hatte dann einfach auch ein bisschen Glück, ja, mein Hobby zum Beruf zu machen und mich da ja, einfach weiterhin auszutoben.
Und wie genau stelle ich mir dann so einen Tag, kann man jetzt ja fast nicht sagen, ne, weil du das ja nicht nur dann einfach mal einen Tag nur mal so eben machst, aber du fährst dann raus zu Mannschaften, du fährst raus zu Sportlern, also zu Handballern in unserem Fall, und bietest denen Workshops an. Also ich, wie gesagt, ich hatte ja Wind bekommen über die erste Dame im letzten Jahr, was genau du da gemacht hast, kannst du vielleicht gleich auch nochmal kurz erzählen, was das für ein Workshop war, aber wie sieht das dann aus, wenn du dann zu so einer Mannschaft fährst vielleicht oder zu so einem Sportler? Was genau machst du da?
Ja, also grundsätzlich das, was ich anbiete oder auch vor allem dann in Dortmund am Nachwuchsleistungszentrum machen, also sind eigentlich drei Bereiche. Das sind einmal Einzelgespräche, zum Beispiel mit Spielern, Spielerinnen, dann Coach-to-Coach nenne ich das Ganze, also in dem Sinne halt die Trainer zu unterstützen in verschiedenen Fragestellungen und dann eben den Bereich Workshops, wo man eben sehr darauf gucken kann, was möchte der Trainer, was braucht die Mannschaft im Moment mit jetzt Thema Saisonvorbereitung, was könnte man da machen. Da kann man verschiedene eben abdecken und gerade wenn wir uns jetzt vielleicht mal das Beispiel Workshop rauspicken, auch von der ersten Dame, allgemein im ersten Anlauf geht es mir vor allem darum, dass man ein bisschen sensibilisiert wird. Gerade sowohl jetzt im Amateursport, aber natürlich vor allem im Nachwuchsleistungssport gibt es für eigentlich jeden Bereich, ob Athletik, Technik, Taktik, gibt es Inhalte, die von den Trainern oder von einem Trainer vermittelt werden. Und diese mentale Komponente der sportlichen Leistungsfähigkeit wird, und das ist natürlich auch kein Vorwurf, das wird einfach so nebenbei ein bisschen mitbehandelt. Das ist aber selbst ja, die Erfahrung, die ich jetzt bisher gemacht habe, auch in Bereichen so, wo es vielleicht eine bessere Infrastruktur gibt und so weiter, das ist einfach noch ein Handlungsfeld, was sehr stark im Kommen ist. Und wenn wir jetzt den Workshop zum Beispiel vom letzten Jahr uns angucken, da geht es mir darum, einmal zum Beispiel, was entsteht oder was passiert in Drucksituationen und Thema Zielsetzung ist für mich, wie ich finde, einfach die Basis für alles. Häufig scheitern wir nämlich gar nicht unbedingt an externen Faktoren, sondern eher an internen Faktoren, wie zum Beispiel einer falschen Zielsetzung. Und da versuche ich in den Workshops so ein bisschen auf spielerische Art und Weise, ich versuche das immer so einen guten Mix zu finden zwischen Theorie und Praxis. Und Praxis ist dann so ein bisschen hinsichtlich so wenn es zum Beispiel ein Radspielchen oder so, dass man so ein bisschen auch wegkommt vom Handball, weil wir gerade in so einem Setting, es soll Spaß machen. Man soll natürlich auch so einen Aha-Moment haben, wenn man etwas ja, über sich erfahren hat, über die Mannschaft, über die Struktur der Mannschaft erfahren hat. Aber vor allem soll es, ja, wie gesagt, Spaß machen. Aber man schafft so ein bisschen ein anderes Setting, in dem man neue Verhaltensweisen, neue Strukturen in der Mannschaft gut kennenlernen kann. Und ja, für alle auch nicht dann immer sehr erkenntnisreich.
Und genau, also du sagst ja, im Profibereich ist es natürlich vielleicht nochmal schon eher gang und gäbe, dass man sich natürlich dann so ganzheitlich dem Ganzen nähert und Ja, in so etwas kleineren Vereinen, ich meine, ich würde jetzt sagen, dass Steinhagen nicht ganz so klein ist, hier ja auch viel Handball gespielt wird, aber so, wenn es in Richtung Hobby geht, also Kreisliga, die heißen jetzt ja alle anders, also ich Bezirksliga, OBL-Liga, wo die dann, wo es jetzt nicht wirklich um den großen Sport geht, da sagst du aber, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, da kommt das eigentlich viel zu kurz, könnte aber doch einen ganz großen Ertrag bringen.
Ja, also das ist jetzt absolut, das klingt so vorwurfsvoll irgendwie, dass es zu kurz kommt, das würde ich gar nicht sagen. Es ist einfach runtergebrochen, geht es darum zu erkennen, wie verhalte ich mich zum Beispiel unter in Drucksituationen, welche Verhaltensmuster, Gedankenmuster habe ich da, und man kann dann eben versuchen, in der Betreuung, Beratung so ein bisschen erstmal in die Analyse zu gehen, dann ein bisschen zu reflektieren, wie, in welchen Situationen verhältst du dich. Und dann versucht man eben Handwerkszeug, Tools an die Hand zu geben, wie könnte man sich wieder in so einer Situation verhalten, wie es passiert, wenn es passiert. Und ich denke, dass das einfach eine gute Stütze sein kann und dass da natürlich dann auch im Bereich von Trainerfortbildung oder so man einfach noch viel dazulernen kann. Aber ich glaube, dass das auch viele Trainer auch schon machen und dass das vor allem auch vieles vielleicht auch sogar unterbewusst ist. Also nehmen wir mal ein Wurfwettkampf, dann hast du indirekt einfach immer den Umgang mit Druck. Das kannst du sehr gut ins Training integrieren. Und das passiert, glaube ich, überall. Und man kann es dabei eben versuchen, durch vielleicht einen Workshop oder andere Sachen einfach auch mal nochmal in einem neuen Setting zu thematisieren. Und man kennt das ja auch so ein bisschen, wenn der Trainer das immer wieder sagt, dann nimmt man das irgendwann nicht mehr so ernst oder so. Und wenn das der Neues vielleicht mal sagt und thematisiert, dann ist einfach die Aufmerksamkeit nochmal höher da. Aber ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht schon gemacht wird. Es wird, glaube ich, nur einfach nicht unter dem Aspekt mentales Training gemacht, aber da wollen wir doch ehrlich sein, da ist doch gar nicht die Zeitkapazität da. Ich glaube, der Amateursport ist froh, wenn er Trainer hat, die Speisblut und Zeit investieren, um ja Mannschaften zu betreuen.
Ja, ne, Eismann, du hast ja gerade ein ganz anderes Problem eher, dass überhaupt genug Leute kommen dann zu deinem Training, ne?
Das schon, aber jetzt mal auf das Thema von Björn einzugehen. Meinst du denn, also klar, so ein Workshop dazu ist natürlich cool und dann nimmt man das ja, glaube ich, alles immer so ein bisschen mehr mit ins Training. Man, wie du schon gesagt hast, man macht es ja auch unterbewusst, so Wettkämpfe oder sonst was, auch Ziele, die man irgendwie formuliert als Trainer. Sagst du denn, also ich unterscheide da jetzt mal zwischen Breitensport und Profisport, dass so, wenn du sowas begleitest, dass du, okay, mit einem Workshop, vielleicht alle halbe Jahre, ist das mal cool, irgendwie so sein Wissen oder sein Wissen in dem Bereich aufzufrischen, um da wieder ranzugehen? Oder gibt es halt im Profibereich auch, dass man das dann halt kontinuierlich irgendwie begleitet in der Mannschaft?
Ja, also jetzt aus den Erfahrungen aus, die ich zum Beispiel in Dortmund gemacht habe, da war das natürlich Teil über die Saison verteilt. Da haben wir dann natürlich im Trainerteam schon uns abgesprochen, okay, was können wir wann wie machen. Dann sagen wir, in der Saison vorbereitet sind natürlich so Themen wie Teambuilding oder Zielsetzung, so ein Dauerbrenner. Dann hat man in der Regel auch so Blick aufs Ende der Hinrunde, Rückrunde, da weiß man in der Regel, wo man steht, kann vielleicht auch gerade in Sachen Zielsetzung nochmal nachjustieren, kann auch analysieren im Trainerteam, aber auch mit der Mannschaft. Okay, wo hat man sich vielleicht zu hohe Ziele gesetzt? Hat man auch entsprechend des Ziels, hat man die Stellschrauben gestellt und hat man daran gearbeitet, dass man dieses Ziel auch überhaupt erreichen kann? Also gerade mit Blick auf diese Analyse. Hinten raus in die heiße Saisonphase, Crunch-Time, da geht es natürlich viel um Druck. Und ich habe das auch gemerkt, dass dann gerade der Bedarf an Spielergesprächen größer geworden ist, aber man muss eben auch ganz klar sagen, es ist halt ein Trainingsprozess, also nicht ohne Grund nennt man es auch mentales Training. Und das ist so ein bisschen, ja, wenn ich morgen eine Klausur habe und bin in der Nacht davor ganz nervös und kann nicht schlafen, dann ist es halt in der Regel zu spät, weil man muss natürlich in den Gesprächen auch schauen oder auch mit den Trainern, welche Verhaltensweisen gibt es erstmal, also sich erstmal selbstbewusst werden, wie reagiere ich in gewissen Situationen, und dann muss man höher schauen, welche ja, Tools man an die Hand geben kann, den Athleten, den Trainern, wie sie dann in den verschiedenen Situationen reagieren. Und aber ich finde, das ist trotzdem im Amateurbereich, kann das halt hier und da immer mal wieder thematisiert werden. Vor allem, ich finde, das hat gar nicht so sehr was immer mit dem Sport zu tun. Wir haben ganz allgemein, wenn man Klausuren schreibt, wenn man ein wichtiges Gespräch mit seinem Chef hat, wenn man eine Präsentation hat in einem anderen Unternehmen oder ähnliches, da kommen diese Aspekte, Umgang mit Druck, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, die kommen ja, sind ja tagtäglich, beschäftigen die einen ja. Und darum geht es zum Beispiel auch, wenn man so einen Workshop mal macht, da kann man, glaube ich, auch viel für sein alltägliches Leben rausziehen. Und ganz allgemein ist natürlich, glaubt man natürlich, dass das Hobby Sport gibt einem eben auch Selbstvertrauen. Wenn man da erfolgreich ist, dann, ich glaube, man kennt das selber. Wenn man Sonntagabend, zu meiner Zeit haben wir immer noch 18 Uhr in Steinheim gespielt, man hat gewonnen, dann war es ein bisschen leichter, am Montag vielleicht aufzustehen, weil man einfach ja, sich gefreut hat, dass man was erfolgreich gemeistert hat und für das man ja auch Zeit investiert und Training und beim Training hart arbeitet.
Ja, also auch gebe ich dir vollkommen recht, auch aus Trainersicht fällt das immer, egal, wenn du sonntags gespielt hast, hast gewonnen, hast du viel besser geschlafen, bist besser in die Woche gekommen, wenn du verloren hast, ich glaube, Jan kennt das auch, da hast du halt nachts noch drüber nachgegrübelt, hast schlechter geschlafen und die Woche ist dann ja halt mit nicht so gut angefangen.
Vielleicht da ein kleiner Einschub, es gab mal eine Studie, da haben die einfach nur analysiert, wie lange die Behandlungsphase beim Physiotherapeuten war nach einem Sieg und nach Niederlagen. Und es war halt, obwohl grundsätzlich die Belastungsdaten, die erfasst wurden, in den Spielen ungefähr gleich waren, gab es halt einen großen Unterschied, wenn die Mannschaft gewonnen hat, sind die Personen, die Spieler weniger zu den, oder war die Behandlungszeit bei den Physiotherapeuten geringer und bei Niederlagen war sie höher, obwohl, wie gesagt, die Belastungsdaten gesagt haben, okay, die Belastung innerhalb des Spiels und die Spieldauer und so weiter waren ungefähr gleich. Ich glaube, es wurde im Basketball durchgeführt und sowas zeigt es halt eben auch, dass es sehr, sehr große subjektive Einflüsse hat, ne? Wie bewerte ich meine Ist-Situation? Und ja, da kann man im Bereich der Sportpsychologie ja sich gut kennenlernen und vor allem selber verstehen. Das habe ich auch in der Ausbildung gemerkt. Da habe ich auch viel wahrgenommen, wie man sich in gewissen Situationen selber verhalten hat. Und ja, es kam dann nur ein bisschen zu spät.
Gibst du dann eine richtige Handlungsoption sozusagen den Leuten an die Hand oder machen die das dann eher durch mehrmaliges Üben in solchen Situationen, wie sie dann vielleicht beim nächsten Mal besser reagieren können oder dass sie dann sozusagen in so eine Metaebene gehen, wenn sowas passiert? Ist das überhaupt möglich?
Ja, also in so einer Betreuung ist es natürlich schwerer, die Drucksituationen nachzuspielen oder man kennt das aus dem Training, man macht mal einen 7-Meter-Werfen, weil man vielleicht am Wochenende Aufstiegsrunde hat oder so und versucht da eine Druckbedingung zu erzeugen, die einfach nicht der Realität entspricht. Das ist natürlich sehr schwer, aber gerade in so einer 1-zu-1-Betreuung kann man halt eben sowohl vorbereitend, also hinsichtlich mentaler Wettkampfstrategien arbeiten. Also da würden so Sachen drunter fallen, wie zum Beispiel Erfolgsvisualisierung, also dass man sich im Gespräch vorstellt oder mit dem Sportler, dass der das aber auch zu Hause nochmal alleine durchführt, aber zum Beispiel vorstellt, okay, wie ist es, wenn er gewinnt? Ich meine, da hat auch mal Teuerkauf was zu erzählt, als Lemgo Pokalsieger geboren ist, dass er mit der Mannschaft vorher in die Lanxess Arena gegangen ist und gesagt hat, hier Jungs, werden wir am Sonntag den Pokal hochstrecken. Also es gibt hier und da immer wieder so diese Einzüge, gerade im Leistungssport wird schon viel gemacht, aber ich denke, man kennt das selber auch. Das, was man sich nicht vorstellen kann, kann man auch nicht erreichen, sagt man eigentlich immer. Und deswegen sich überhaupt vorzustellen, okay, wie geht der Ball ins Tor? Wie mache ich eine gute Abwehraktion? Das kann einfach das Selbstvertrauen steigern. Was war noch deine Frage?
Genau. Also wie habe ich dann irgendwie, wenn ich das dann mit dir gemacht habe oder selber irgendwelche Handlungsoptionen, so wie, ne, also dass ich irgendwie jetzt nach so einem Spiel, mir geht's nicht so gut, also das ist, ich weiß, ich habe jetzt verloren und fahre nach Hause und es ist eigentlich immer so, dass uns so eine Niederlage noch so lange durch den Kopf geht. Oder habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, hey, stimmt ja, ich weiß ja, dass ich da reinkomme, da komme ich jetzt so und so vielleicht besser wieder raus oder kann ich das jetzt dann sinnvoll verarbeiten?
Ja, genau. Also natürlich bespricht man das jetzt mit Trainern zum Beispiel und versucht den, also als allererstes steht immer die Analyse. Hält man sich, was triggert ein, was sind Situationen, wo man vielleicht den Schiedsrichter am Weg hat oder ähnliches, also wo kommt man aus seinem Coaching raus, und wenn es jetzt darum geht, wie man Niederlagen verarbeitet oder Spiele, die nicht so gut waren, habe ich zum Beispiel oder mit Trainer mal gesagt, okay, solange wie man die, ich nenne es mal Spielklamotten noch anhat, solange befasst man sich vielleicht mit dem Ganzen noch, aber sobald man die auszieht, versucht man sich davon abzulenken. Also dann hat man so einen gewissen Anker und kann sagen, okay, solange wie ich jetzt noch in den Spielklamotten bin, solange ich vielleicht noch nach Hause fahre und wenn ich dann zu Hause aber dusche, dann versuche ich eben wie so eine Stoppschildmethode zu sagen, okay, jetzt streife ich das von mir ab und jetzt geht der Blick nach vorne. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Man muss das aber natürlich immer sehr individuell mit dem Trainer besprechen und schauen, was für ihn passt.
Das wollte ich auch gerade sagen, weil, Entschuldigung, Jan, wir sehen uns gerade nicht, deswegen ist es etwas schwieriger. Björn, dazu ist doch so auch der alte rheinländische Spruch, jeder Jeck ist anders. Das heißt ja, jeder geht ja anders mit Niederlagen oder auch mit Erfolgserlebnissen um. Da muss ich doch quasi als Trainer oder auch als, wenn ich jetzt im Profibereich bin, habe da irgendwie einen Sportpsychologen oder so jemand wie dich irgendwie an der Seite, dass ich da immer irgendwie immer individuell auch auf Menschen oder auf Spieler, auf Trainer zugehen muss und sagen, ja, wie, oder auch dann beobachten, wie reagiert man auf Niederlagen und wie reagiert man auf Erfolgserlebnisse, und ja, also der eine jubelt und geht danach feiern, der andere lässt irgendwie den Erfolg in sich reingekehrt und freut sich innerlich. Das stelle ich mir sehr schwer vor, dass das alles individuell, gerade im Mannschaftssport, weil Individualsportlern ist es vielleicht einfacher.
Ja, das ist einfach eine hohe Kunst, und ich würde mal sagen, nicht ohne Grund sind Jürgen Klopp und Pep Guardiola und wie sie nicht alle heißen, auch in der Wirtschaft sehr, sehr gefragte Speaker oder Partner, ne? Also weil sie halt es schaffen, individuelle Ziele mit dem mannschaftlichen Ziel zu synchronisieren. Und das führt in der Regel immer schon zu einem guten Teamchemie. Also das klingt so profan, aber darum geht es, ne? Also jeder hat ein gewisses Motiv, warum er Handball spielt oder warum er zum Training kommt. Da gibt es ganz unterschiedliche Punkte. Das kann sozusagen Leistungsmotiv sein, also wirklich zu sagen, nee, ich will auf einem gewissen Niveau, möchte ich Handball spielen, und ich möchte deswegen auch zum Beispiel eine Trainingsatmosphäre vorfinden, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und dann gibt es andere, die wegen dem Anschluss da sind, wegen den sozialen Kontakten. Manchen geht es vielleicht auch um einfach die Bewegung. Da muss man schauen, was man für Spieler hat, aber zum Beispiel gerade in so einem Art Workshop oder Man muss das ja gar nicht mit einem Sportpsychologen zusammen machen, sondern dass man eben auf dem Grillabend beim Saisonstart mal bespricht, so, okay, warum spielst du denn Handball? Was sind deine Erwartungen? Ich denke, das wird ja auch überall schon in der Regel gemacht. Und dann eben zu schauen, okay, wie kriege ich das Ganze synchronisiert mit dem mannschaftlichen Ziel und auch vor allem mit dem Ziel des Trainers. Das ist ja auch gerade so etwas, wenn man einen Trainer hat, der sehr motiviert ist und vielleicht noch Ambitionen hat, vielleicht mal höher zu trainieren. Aber findest eine Mannschaft vor, die einfach sagt, hey, bin froh, wenn ich nicht verletzt aus dem Spiel rausgehe und mit meinen Freunden zusammenspiele. Da muss man eben gucken, dass man da einen gemeinsamen Weg findet. Und grundsätzlich noch zu dem, wie Trainer in dem ganzen Kontext sind. Also man muss einfach sagen, Trainer, Hut ab davon, weil Trainer müssten eigentlich sehr extern orientiert sein. Also was braucht mein Spieler, was braucht meine Spielerin in dem Moment, damit es ihre Leistung erbringt. Wir wissen alle, wir sind mit Herzblut dabei und da seine eigenen Emotionen und seine eigenen Gedanken irgendwie zurückzustellen und zu sagen, okay, warte mal, die Spielerin ist eher eine, die braucht mal einen Push oder die lasse ich lieber alleine. Also man muss seine Mannschaft schon sehr gut kennen. Es gibt auch das Beispiel oder das, wo so vermittelt, dass Jogi Löw bei der Einwechslung von Mario Götze im WM 2014 Mario Götze mit auf den Weg gegeben hat, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Und genau sowas erarbeiten wir zum Beispiel dann auch in Dortmund, dass man mal weiß, okay, welches Vorbild hat vielleicht der Spieler? Dass man da dann gegebenenfalls hier und da in der schwierigen Situation auch mal drauf hinweisen kann und sagen kann, hey, so kriege ich vielleicht den Spieler gepusht und nicht nur so, jetzt auf geht's, konzentriere dich und leg los. Ich weiß es natürlich jetzt nicht, ob Jogi Löw und Mario Götze vorher darüber gesprochen haben, aber das fand ich immer irgendwie eine ganz gute Erzählung, dass man darüber versucht, okay, wenn das sein großer Antrieb war von Messi, von Götze, hat es ja funktioniert und wir hatten einen schönen Sommer 2014.
Ja, stimmt. Ist jetzt schon lange her. Ist ja schon die 10 Jahre voll. Wäre schön gewesen, wenn wir jetzt diesen Sommer nochmal einen schönen Sommer gehabt hätten, weil ich fand, dass sie ganz gut gespielt haben. Aber da können wir gleich kurz bleiben. Vielleicht dazu eine Frage direkt bei den Fußballern. Der Unterschied des Trainerwechsels jetzt, der es ja bei der Nationalmannschaft auch gab, von sie spielen eigentlich totale Grütze, keiner will es mehr gucken, die Zuschauer haben auch keine Lust mehr, zu hin jetzt, sie haben ja eigentlich ein gutes Turnier gespielt und die Spiele davor auch, seitdem Julian Nagelsmann dabei ist. Ist das auch eine komplette Mentalsache? Also, dass das wirklich viel dann ausmacht, weil die Spieler werden ja nicht plötzlich besser oder schlechter geworden sein, was die Leistung angeht, vom Körperlichen oder vom was sie für Qualität mitbringen.
Ja, also da bin ich einfach viel zu weit weg und ich will mir das gar nicht anmaßen, aber das, was ich zumindest jetzt so in der Vorbereitung gelesen habe, war, dass sich Julian Nagelsmann ja sehr an den Basketballern orientiert hat, an Gordon Herbert heißt er, glaube ich, der die Basketballer sind ja Weltmeister geworden und Gordon Herbert hat ganz klar gesagt, es geht um Rollenbilder, Rollenverständnis. Der hat mit Spielern sehr klar abgesteckt, welche Rolle er in ihm sieht, wo die Stärken sind. Und ich glaube, das hat Nagelsmann ja auch mit einem sehr, sehr harten Cut gemacht und hat gesagt, okay, die und die Spieler nehme ich mit. So habe ich zumindest jetzt den Vorbericht so wahrgenommen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, zu sagen, hier, das ist meine Startelf, aber ich brauche die und die Spieler und das hat das Turnier auch gezeigt. Er hat ja auch jeden da einmal in den Ring geworfen, glaube ich. Also es war ja, die Stuttgarter Spieler haben dann auch in Stuttgart gespielt und so. Also ich glaube, da war auch eine sehr wertschätzende Haltung gegenüber den Spielern. Aber es war auch ein klares Rollenbild da und da gibt es ich weiß gar nicht, ich glaube ZDF war es, die haben auch eine ganz gute Doku darüber gemacht, über die Basketballer, und da hat man es sehr gut erkannt. Und klar, im Vergleich zu Hansi Flick, das weiß ich nicht, wie sich das da geändert hat. Das maße ich mir auch nicht an zu beurteilen, aber auch da waren ja sportpsychologische Inhalte Thema. Ich glaube, diese Gänse-Videos waren ja in aller Volksmunde. Und unabhängig, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht, aber man sieht einfach, dass da immer mehr gerade auf dieser Leistungssportebene mitgearbeitet wird. Und das sind aber auch Punkte, die man, glaube ich, mit in den semiprofessionellen und Amateursport mit reinnehmen kann. Vielleicht ergänzend zu so einem Video. Da muss man halt eben auch gucken, was passt zur Mannschaft. Aber was ich immer empfehlen würde, ist, zumindest in der Spielvorbereitung relativ alles gleich zu machen, Routinen zu etablieren. Und man kennt es vielleicht, wenn auf einmal der Trainer vor dem wichtigsten Aufstiegsspiel ankommt und alles ändert, und auf einmal hängt die ganze Kabine voll mit Spielplakaten und hier Spielzüge und Auslösehandlungen und noch ein Bild von Rocky oder so, dann kann man sich nicht hinstellen, noch danach sagen, spielt das Spiel so wie jedes andere und empfindet keinen Druck. Ne? Also das ist immer die Gefahr, bei wichtigen Spielen dann aus diesen Routinen auszubrechen. Und Routinen geben einem Sicherheit. Ich glaube, das kennt jeder, wenn er ein Lied hört, was er vielleicht mit dem letzten Sommerurlaub verbindet, dann kommen diese Gefühle auf, und genauso kann man mit solchen Routinen vorm Spiel einfach sich sehr gut auf die bevorstehenden Herausforderungen auf das Spiel dann vorbereiten.
Ich fand auch ein schönes Beispiel, um mal den Bogen wieder zum Handball zu kriegen. 2007, als die Handballer Weltmeister geworden sind, gab es auch den schönen Film dazu. Und da wurde das ja erklärt mit diesem positiven Denken, mit dem Arm runterdrücken. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Aber das ist ja auch sowas, dass man sagt, okay, denk jetzt positiv, geht da positiv rein. Denk nicht, oh, ich habe jetzt einen Gegenspieler, der ist normalerweise besser, sondern hey, positiv, den schlägst du heute oder sowas, oder den machst du halt zweimal nass oder sowas.
Also erst von zu WM 2007, diese Einheit, das war, glaube ich, Jörg Löhr, auch sehr bekannter Mentaltrainer und Speaker und so. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert. weil das war ja nur, dass die Leute im Raum glauben, an die Person glauben sollte, und dann ist der Arm oben geblieben. Und wenn die Person
negativ über ihn denkt, dann ist er oder
genau. Genau. Muss ich gestehen, ist spannend, das mal nochmal nachzulesen. Also da wird es auch irgendeinen Hintergrund wahrscheinlich gehen. Aber zurück zu diesem Punkt, also das Ganze kann man als Affirmation nennen, also so positive Aussagen über einen selber. Ich finde, dass das manchmal nicht reicht, also einfach nur zu sagen, ich bin gut oder ich werde meine Leistung erbringen und so weiter, sondern es ist dann sinnvoller, so Fragen zu stellen. Das klingt jetzt ein bisschen kleinkariert, aber ich denke, ihr werdet das jetzt gleich schon merken, dass halt, wenn ich mich jetzt selber vom Spiel frage, warum werde ich heute eine gute Leistung erbringen? Warum werde ich heute 80% meiner Zweikämpfe gewinnen? Dann endet das nicht, sondern mein Gehirn fängt an zu rattern. Ja, also ich bin zum Beispiel älter geworden im Vergleich zum letzten Spiel, als man gegen die Mannschaft gespielt hat. Ich habe viel trainiert. Ich habe mich heute gut ernährt. Ich habe meine Routinen mit dem Tetherband gemacht und so weiter. Also man kann diese, so nennt sich Affirmationen, benutzen, zu sagen, ich bin gut, diese positive Bejahung. Ich muss gestehen, aus der Erfahrung aus, diese Fragen, warum werde ich heute ein gutes Spiel machen, helfen meistens, weil auf einmal geht der Fokus weg von eher negativen Aspekten, ich bin nervös, ich schaff's heute nicht und so weiter, hin zu, okay, was habe ich denn alles getan, damit ich heute erfolgreich bin?
Wow. Ja, klar, da
Ich
hat man
glaube, sorry, ich wollte mal kurz einhaken zu der Mentalsache. Ich glaube, das funktioniert dadurch, dass, nicht dadurch, dass die anderen dran glauben, weil das hört ja die Person vorne nicht, aber die hat ja auch die Augen zu. Dadurch, dass die alle mit im Raum sind und der Mentaltrainer sozusagen das laut in Worte fasst, also dieses Glauben, dass jetzt alle an ihn glauben und so, macht es dann in dem einem selber, der denkt ja mit oder hat seine Augen zu und denkt dann, okay, da sitzen jetzt alle, die denken jetzt positiv über mich. Und das macht anscheinend so einen großen Unterschied. Ich habe das mal in einem anderen Experiment gesehen, wo das ähnlich ablief, auch mit, wo man praktisch viel, viel stärker plötzlich war, als man vorher war. Also ich würde es gerne auch mal ausprobieren in Real Life. Ich weiß nicht, ob es wirklich jedes Mal funktioniert oder aber zumindest so in die Richtung zeigt das ja, was das wirklich ja so Gedanken im Kopf bei zumindest bei einem ausmachen. Ich habe ganz lustige Anekdote im ersten Testspiel jetzt, war ich alleine und habe vorher zur Vorbereitung die Mädels auf den Stuhl setzen lassen. Dann so, dass die Beine sich im Prinzip nicht mehr bewegen, dass man aufstehen kann und sich hinsetzen kann, ohne dass man sehr die Füße bewegt. Dann haben wir uns hingestellt, haben den Arm ausgestreckt, haben uns gedreht um die eigene Achse und dann haben wir uns mal den Punkt gemerkt, den man dann mit dem Auge über den Finger sehen kann, also im Raum, wenn man sich umgedreht hat. Und dann wieder zurück, haben uns hingesetzt und die Mädels sollten wirklich 10-mal mit Augen zu diese Strecke einfach nur durchgehen, wie sie den Körper drehen, wie sie wieder langsam sich zurückdrehen und ich sag mal, bei von 12 oder 13, die da waren, hat es nur bei 2 nicht funktioniert. Die sind nachher so, wenn man es so in Zentimetern, was ich halben Meter ausdrückt, ungefähr einen halben Meter weitergekommen bei der Drehung, ohne die Drehung ja wirklich weiter zu üben, sondern indem sie es einfach nur gedacht haben.
Ja, Jan, ein tolles Beispiel für Visualisierung, ja. Also wie man stellt sich eine Bewegung vor, man stellt sich eine Spielsituation vor, und ist dadurch halt vorbereiteter auf diese Situation, fokussierter auf die Situation und hat gleichzeitig so einen gewissen Trainingseffekt. Und ja, scheinbar an deine Spielerin ist ja sofort geschafft, dann auch sich weiter drehen zu können.
Genau, also das ist so eine Trainingsübung, die ich ganz oft in irgendwelchen Trainings irgendwie einsetze, um einfach zu zeigen, dass wir mit unserem, ja, einfach nur, wenn wir über irgendwas nachdenken oder irgendwas im Kopf haben, dass wir das einfach super benutzen können, um irgendwie voranzukommen. Gleichzeitig natürlich auch, wenn wir irgendwas Schlechtes im Kopf haben, uns das natürlich auch super hemmt. Also, ne, es ist der berühmte Satz, den ich eigentlich, was ich nur von meinem Vater kenne, ist nicht möglich, nicht an einen lila Elefanten zu denken, wenn jetzt jemand rosa Elefanten, sorry. Wenn ich es jetzt sage, da hat man sofort das Bild des rosa Elefanten im Kopf. Also es ist, ja genau, so eine Übung fand ich halt super, um zu zeigen, hey Leute, da wo wir jetzt
Den
dran denken, oder was
Körper.
du eben auch gesagt hast, ne, wenn wir jetzt dran drüber nachdenken, wie gewinnen wir das oder warum sind wir heute besser als die anderen oder was machen wir besser heute, als wir beim letzten Mal gemacht haben, denken wir halt positiv oder wir kommen in Situationen, wo wir drüber nachdenken, okay, was haben wir eigentlich jetzt besser drauf, als wenn wir uns gleich schon runterziehen oder Angst haben, sozusagen sogar vor Spielen und sagen, oh, aber es hat beim letzten Mal auch nicht geklappt und wir sind eigentlich auch nur 9 Leute heute, eigentlich haben wir nur 4 Rückraumspieler. Ja, sollten wir das Spiel nicht lieber absagen? Ich glaube, dass, ja, wenn das in den Köpfen so, also sind halt die großen Unterschiede, ne? Also wenn das im Kopf ist, dann spielt es halt auch schlechter.
Ja, also zum Beispiel Angst oder Nervosität, alleine auch da über sich mal kennenzulernen, okay, warum habe ich denn jetzt Angst, warum bin ich nervös? Und da auch ist eigentlich immer so der erste Schritt zu sagen, okay, ich muss das aber jetzt mal akzeptieren. Und grundsätzlich finde ich, hat man immer einen guten Aha-Moment auch damit, warum bin ich nervös? Ich bin nervös, weil mir etwas wichtig ist. Ja, wenn ich Sachen mache, die für mich keine große Relevanz haben, wo der Ausgang bei einem Spiel oder im Beruf oder in der Schule mir nicht so wichtig ist, dann bin ich auch nicht nervös. Also es ist erstmal ein Anzeichen des Körpers, so hey, da passiert gleich was, das hat eine Relevanz für dich. Und das geht natürlich dann jetzt unsere Zivilisation, Sozialisation und so zu sehen. Wie heißt es denn? Mensch, jetzt müsst ihr mir helfen. Auch für unsere Urinstinkte so zurück, dass wir halt wenn wir in Angst sind, mehr Adrenalin haben, dass wir in diesen Fight-or-Fly-Modus kommen und dadurch auch dann leistungsfähiger sind. Also von daher, Angst und Nervosität auch da vielleicht zu versuchen, aus der negativen Sichtweise herauszuholen und das dann ja erstmal zu akzeptieren, dass das jetzt so ist und von da dann weiter zu arbeiten mit dem Sportler und zu gucken, was kann er dagegen tun, vielleicht nicht mehr so nervös zu sein oder ja sogar Angst zu haben.
Okay, wenn wir jetzt nochmal von diesem, ja, so ein bisschen allgemein, jetzt hatten wir zum Beispiel schon drin, nochmal zu so einer Vorbereitung gehen oder zu dem Trainer gehen, jetzt in der Mannschaft, was kann ich einer Mannschaft vielleicht Gutes tun oder wie kann ich Situationen von ihnen üben lassen, dass sie sich selbst erkennen. Meinst du, ist es vielleicht so dann sogar sinnvoll, in Testspielen meinetwegen sie einfach auch mal vielleicht aufschreiben zu lassen, gerade bei Eltern, weiß nicht, wie es in Jugendmannschaften ist, ob das da so funktioniert, aufschreiben zu lassen, wie gehen sie eigentlich so einen Spieltag an? Das heißt, sie würden dann, keine Ahnung, notieren, keine Ahnung, mit dem Aufstehen vielleicht an dem Tag. Ich weiß ja nicht, ab wann sich dann Spieler, vielleicht ist das auch interessant für die dann, sich überhaupt auf so ein Spiel, an das Spiel mal denken oder was so ist. Dann packe ich meine Tasche. Wie mache ich das eigentlich, dass ich das erstmal analysiere? So hast du es, glaube ich, eben genannt. Und dann vielleicht im Gespräch mit anderen aus der Mannschaft dann irgendwie nochmal raushöre, okay, was ist vielleicht da ganz besonders dran und dann je nach Ausgang des Spiels zu gucken, was kann ich vielleicht auch verändern?
Ja, also das Stichwort ist, glaube ich, dann eben Routine und dann sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, was brauche ich denn, was ist der optimale Zustand, damit ich meine Leistung erbringe. Und dann bei manchen fängt das halt am vorher schon an, dass die je nach etwas Klasse und Leistungsniveau gibt es ja vielleicht auch schon Videoschnipsel oder so, die der Trainer rumschickt. Schaue ich mir das vielleicht vorher an. Es gibt aber auch viele Spieler, die sagen, mir reicht das, wenn ich zum Beispiel mit der Fahrt zum Treffpunkt überhaupt erst darüber nachdenke. Also die vielleicht so ein bisschen lockerer sein müssen, die das Ganze so ein bisschen spielerischer angehen, die auch im Aufwärmen, wenn sie in die Halle kommen, einfach es brauchen, zum Beispiel noch ein bisschen Basketball zu spielen. Es gibt dann aber auch wieder andere, die sich vielleicht zurückziehen und vielleicht im Kopf ja, neben dem Thema Visualisierung schon vielleicht Auslöserhandlungen, Spielszenen durchgehen. Das kann man jetzt natürlich nicht pauschal sagen. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, alleine durch das Aufschreiben, das geschriebene Wort ist etwas anderes, als wenn man das nur denkt, ist erstmal schon mal ein Schritt, so sich klar zu machen, okay, wie ist dann so mein Tagesablauf von einem Spiel? Wann möchte ich in der Halle sein? Ich war immer zum Beispiel jemand, der es sehr genossen hat, schon früher in der Halle zu sein, weil es irgendwie, ja, mich wusste ich dann so, okay, hier in der Halle, da fühle ich mich wohl. Jetzt weiß ich, dass es gleich losgeht. Und da muss man halt ganz individuell schauen, wie es geht und natürlich auch im Rahmen des mannschaftlichen Konstrukts. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, für den einen machen wir den Treffpunkt 2 Stunden vorher, für den anderen machen wir es 10 Minuten vorher. Auch wenn man damit ja erfolgreich sein kann. Ich meine, die dritte Herren in Steiner hat ja jahrelang sich immer 5 Minuten vor Spiel erst warm gemacht und war trotzdem erfolgreich. Also ja, da muss man individuell schauen, aber Fakt ist eben zum Beispiel Stress bindet Ressourcen, ja, die man dann in der Spielvorbereitung im Spiel gebrauchen kann und das sollte man dann schauen, dass man das vermeidet.
Super spannend. Ist es dann auch so, dass man vielleicht mal sagt, okay, versucht mal so, es gibt ja so klassische Routinen, gerade beim Handball, man trifft sich so und so vorher, macht sich läuferisch warm und so ist es, dass man vielleicht auch, um irgendwie mal so rauszukommen aus der Routine oder mal irgendwie die Spieler dann vielleicht von einer, na, nicht eine neue Aufgabe, einfach mal so oder okay, heute laufen wir halt mal anstatt horizontal und vertikal das Feld rauf und runter. Dass man einfach sagt, okay, heute ist mal irgendwie was anderes, dass das Hirn vielleicht mal anders in Bewegung kommt?
Ja, kann man natürlich machen. Die Frage ist jetzt die Zielsetzung. Also irgendwie verknüpft man dann damit ja, ich sag jetzt mal, wenn man jetzt 6 Spiele hintereinander verloren hat und beim 7. Spiel sagt man, okay, wir machen jetzt heute was ganz anderes, dann verbindet man ja in dem Sinne, dass vielleicht das Aufwärmen, weil wir horizontal laufen und nicht vertikal, daran schuld ist, dass wir verlieren. So, Also die Gefahr sehe ich da jetzt bei, aber natürlich Fakt ist, wenn man etwas ändern möchte, macht das vielleicht Sinn. Ich sehe jetzt nicht, ob horizontal und vertikal, aber grundsätzlich natürlich schärft das nochmal die Fokussierung und auf einmal hört einem der Spieler vielleicht doch wieder zu, weil man auf einmal in der Ansprache vor dem Spiel was Neues macht und nicht immer das Gleiche erzählt. Und natürlich sind neue Sachen, man kennt es vom Autofahren, man weiß manchmal gar nicht, was man die letzten 2 Stunden gemacht hat und sobald da was Neues irgendwie mit drin ist, auf einmal ist man fokussierter, man nimmt es mehr wahr und konzentriert sich vielleicht dadurch mehr, das macht schon Sinn. Ich würde nur immer davon absehen, das Beispiel hatten wir eben schon, mit Blick auf sehr relevante Spiele auf einmal was zu ändern, weil dann kann man sich nicht mehr als Trainer hinstellen und sagen, hey, macht euch keinen Kopf, macht euch keinen Druck, spielt einfach so wie die letzten 30 Spiele, dann werden wir heute auch wieder gewinnen. Das passt dann halt nicht zueinander.
Okay. Alles sehr, sehr spannend. Was meinst du denn aus deiner Erfahrung jetzt? Ich glaube nicht, dass wir im Breitensportbereich jetzt im Breitensportbereich super, also klar, man muss das Thema Psychologie voll auf dem Schirm haben, also meiner Meinung nach, weil alleine schon Ansprache von Spielerinnen und Spieler und dann muss halt jeder, der eine kann mal den Spruch mehr ab, der andere nicht. Ist das aus deiner Ansicht, ist das auch Erfahrung des Trainers? Also nicht, wenn er jetzt 10 Jahre die gleiche Mannschaft hat, sondern der macht halt 10 Jahre den gleichen Sport oder sowas, dass er sich da irgendwie reinfindet?
Ja, ich glaube, das sind natürlich Erfahrungswerte, ne? Also natürlich, wenn du über eine Saison, sagen wir, du übernimmst eine Mannschaft und dann lernst du ihn in den ersten Wochen erstmal kennen und dann wollen wir auch ehrlich sein, in der Saisonvorbereitung, ja, man sagt immer so, okay, das ist jetzt hier mal ein Härtetest, aber letztendlich geht's mit Spieltag 1 geht's erst los und da erkennt man dann, wie seine Spieler vielleicht unter Druck reagieren, aber auch wie man halt selber reagiert. Als Trainer sollte man, glaube ich, wirklich schauen, dass man sich so reguliert, dass man im optimalen Zustand seines Coachings ist, Emotionen, wenn es geht, unter Kontrolle hat, nenne ich es jetzt mal, weil, wollen wir ehrlich sein, zu sagen, hey Spieler, es ist nicht schlimm, dass du einen Fehler gemacht hast, aber man steht dann mit knallrotem Kopf und schreit den an, das passt halt nicht, ne? Also da passt Botschaft, was man sagt, zu dem Bild, was man abgibt, passt dann eben nicht. Und das ist eine hohe Kunst und da kann man sich natürlich, da kann man sehr gut dran arbeiten. Und in Bezug auf eben dieses Coaching der einzelnen Mannschaftsteile und Spieler, das ist eine hohe Kunst, aber ich glaube, dass das gar nicht unbedingt was mit Erfahrung, Trainererfahrung zu tun hat. Ich glaube, junge Trainer können genauso gut sein, genauso einfühlsam sein, wie vielleicht schon etwas ältere Trainer. Ich würde das nicht am Alter festmachen. Es geht, glaube ich, insbesondere, und das kann man, glaube ich, ganz allgemein sagen, so wie du es eben auch angedeutet hast, schon in der Sportpsychologie darum, erstmal zu sensibilisieren, dass man weiß, okay, sportliche Leistungsfähigkeit oder allgemein jetzt, wie gesagt, bei Thema, wenn man eine Klausur schreibt oder wenn man ein richtigen Gespräch mit dem Chef hat, setzt sich aus einer körperlichen Komponente und aus einer psychischen Komponente zusammen und dass man da erstmal sensibilisiert ist, dass eben das, was zwischen den Ohren passiert, einen großen Einfluss darauf hat, auf das Resultat. Und wenn man sich da erstmal so annähert, dann wird man, glaube ich, ein ganzheitlicherer Trainer und das macht, glaube ich, nicht den Unterschied, ob man jetzt älter oder jünger ist.
Um auf deine Arbeit nochmal zurückzukommen, wenn du jetzt, gebucht wirst, du sollst einen Workshop in einem, nehmen wir mal an, einer Breitensportmannschaft im Handball irgendwie machen, keine Ahnung, einen Samstag oder einen Sonntag, Hast du da bestimmt auch ganz andere Ansprachen für Trainer und für Spieler oder machst du das immer in einem Abwasch? Oder je nach Zeit, was du an Zeit dann bekommst?
Du meinst jetzt ob die Inhalte auf
Ja,
Trainer
genau.
ausgerichtet ist oder ja, also das bespricht man im Vorgespräch, ne? Grundsätzlich ist es auch gerade, wenn man zum Beispiel einen Workshop mit Mannschaften macht, immer die Frage, soll der Trainer dabei sein oder nicht? Ich muss gestehen, ich finde das immer am Anfang sehr spannend für den Trainer, weil er einfach noch mal seine Spieler in einem anderen Setting sieht, vielleicht auch mit so, wie ich eben gesagt hatte, so Schlag den Raab-Spielchen, einfach nochmal eine andere Hierarchie in der Mannschaft hat und man kann gucken, wie verhält sich der eine, motivieren sich die Leute zum Beispiel überhaupt bei so kleinen Spielchen, an denen man vielleicht so Druck darstellt oder was ist wichtig, damit man als Team funktioniert. Da kann, finde ich, der Trainer immer eine ganz gute Beobachterrolle einnehmen. Grundsätzlich kann man natürlich auch Workshops für Trainer anbieten, kann da zum Beispiel ja Embodiment so als Thema nehmen, also wie wirke ich allein mit meiner Körpersprache auf meine Spieler. Da kann man das einfach individuell absprechen, aber die Regel bisher war jetzt immer eigentlich, dass es dann Workshops für die Mannschaft sind und dass ich das eigentlich immer gut finde. Sofern jetzt nicht gesagt wird, hier ist Krach im Moment in der Mannschaft, dass der Trainer mit dabei ist und einfach so eine Beobachterrolle mal mit einnimmt. Aber bei gewissen Sachen ja, integriere ich den Trainer auch, weil der soll ja auch vielleicht hier und da sein, so ein Aha-Erlebnis haben. Ah, Mensch, so reagiere ich vielleicht in einer Drucksituation. Von daher, das kann man einfach individuell absprechen. Da gibt es ja ein ganzes Spektrum, was man behandeln kann.
Wie erreiche ich dich denn jetzt, wenn ich jetzt unser Podcast höre und mir hat das jetzt ganz gut gefallen, dieser kleine Einblick in die Sportpsychologie und ich erkenne mich auch an der einen oder anderen Stelle wieder und möchte vielleicht wirklich das mit den Fragen mal angehen oder ja, möchte meiner Mannschaft das mal zugutekommen lassen oder möchte mir das mal einfach mal angucken, wie weit ich da wirklich mich noch verbessern kann. Über Instagram, wie bist du oder über Telefonnummer, über hast du eine eigene Internetseite? Wie erreiche ich dich dann als Trainer?
Ja, also du, am einfachsten ist es, glaube ich, mal Björn steht bei Google einzugeben. Da findet man eine Homepage von mir. Ansonsten auch, ja, gerne über Instagram. Da ist es auch Björn von Stieg, alles zusammengeschrieben, nur mit UE statt dem UE. Ja, und ansonsten einfach vielleicht, wenn ich noch mal im Stadion bin oder so, mich auch gerne ansprechen. Kein Problem, immer gerne. Und ja, einfach darüber zu reden und den Austausch und ja, so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, macht mir große Freude. Von daher nicht zögern, einfach ansprechen.
Ja, und wir
Perfekt.
geben natürlich auch gerne die Kontaktdaten weiter. Also wenn ihr jetzt wirklich Björn wirklich nicht finden solltet im Internet oder sowas, dann sprecht Jan und mich an über die Kanäle und dann geben wir natürlich den Kontakt auch gerne weiter.
Wenn wir dürfen, natürlich.
Ja, gerne.
Ja, ich muss natürlich jetzt an dieser Stelle, weil wir müssen jetzt ja so langsam Schluss machen. Wir haben uns jetzt lange unterhalten. Wir haben, wie gesagt, ja, wie ich gerade gesagt habe, einen kurzen Einblick eigentlich in das große Feld nur bekommen. Wir könnten wahrscheinlich mehrere Folgen füllen oder mehrere Beispiele noch haben. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal in einer zweiten Folge. Je nachdem, zu einem bestimmten Thema. Manchmal haben wir bestimmte Themen. Das war jetzt ja unsere allererste Folge für die Saison 2024-25. Ich glaube, wir haben heute mitgenommen, dass ja, Sportpsychologie nicht einfach so ein schnelles Ding ist, was man einfach mal irgendwie einem kurz am Donnerstag einfällt fürs Wochenende und wir machen das jetzt mal eben, sondern ich glaube, man muss das so ein bisschen von langer Hand aus so ein bisschen planen, man muss seine Mannschaft kennen. Ja, es kann einen irgendwie aus einer Krise rausführen, es kann einen aber auch deutlich nach vorne bringen. Also man sollte es jetzt nicht nur dann nehmen, glaube ich, wenn es gerade brennt oder wenn es schon negativ ist, sondern auch vorher möglicherweise. So wie ich das jetzt verstanden habe, du unterbrichst mich sofort natürlich, wenn ich das jetzt nicht korrekt zusammenfasse. Es ist für die Spieler was, es ist für die Trainer was. Eigentlich für im Gesamtverein kann man es ganz gut nutzen, auch ja, zum Teamgefüge. Wie kommen eigentlich jetzt an so einem Heimspieltag die Mannschaften gemeinsam da in die Halle. Man könnte es ja sogar vielleicht sogar mannschaftsübergreifend irgendwie dran festmachen, dass dieser Ort dann zu einem ganz besonderen Ort wird und dann halt auch bei allen in den Köpfen zu einem besonderen Ort wird.
Ja, du, ich brauchte dich gar nicht unterbrechen, weil du das perfekt zusammengefasst hast. Und es ist ja einfach wichtig, dass man das versteht. Dass, ich meine, das ist immer noch so ein bisschen ein Stigma, was so der Begriff alleine Psychologie hat. Und grundsätzlich geht es einfach darum, dass man ja erstmal auch mentales Wohlbefinden hat, seine Leistung abruft in dem Moment, wo es ihm geht. Also diese beiden Faktoren sind eigentlich in der, würde ich sagen, 90% der Beratung, die ich bisher gemacht habe, sind das die Themen, mit denen die Spieler oder Mannschaften und so zu einem kommen. Und in Bezug auf Krisen, natürlich ist immer dieser, wir hatten es auch, dass man nochmal Routinen aufbricht und nochmal was ganz anderes macht. Aber man muss ehrlich sein, man kann das Gedankenexperiment ja gerade machen, 2 Tage bevor man, ja, vielleicht 2 Spieltage bevor man absteigt, steht auf einmal statt dem Trainer ein Sportpsychologe in der Halle. Dann wissen alle, das ist nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Ne? Also das ist auch so ein bisschen etwas, man darf das nicht nur immer auf Krisen anwenden. Es ist auch in dem Sinne kein schnelles Doping. Ich glaube, das wurde auch klar, dass es halt eben ein Prozess ist. Aber trotz alledem, so in dem Amateur- und semiprofessionellen Bereich, muss man ehrlich sein, das sind ja die Kapazitäten mal auch nicht da. Aber wenn man es hier und da immer mal wieder einstreut und ich glaube, viele, viele Trainingsinhalte haben halt einfach auch schon so diesen Aspekt, okay, wir machen was mit Druck, wir machen was mit so Selbsteinschätzung, also wie viele Treffer von 10 Würfen mache ich denn und so. Das sind ja alles schon so Aspekte, die viele Trainer machen und ja, ich glaube, das bringt alle einen Schritt näher, ihr individuelles und mannschaftliches Ziel zu erreichen.
Ja, vielen, vielen Dank dir, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast und uns so ein bisschen den ganzen Bereich näher gebracht hast. Für mich war es auch hier Neuland mit euch, mal euch nicht sehend. Ich auf dem Sofa. Ich hoffe, das wird nicht zum ständigen, wie sagt man?
Zur Regel.
Zur Regel, so. Weil es natürlich auf dem Sofa auch schön ist, aber wenn unser Gast natürlich weiter weg ist, hätten wir jetzt wahrscheinlich noch länger warten müssen, bis er wieder da ist. Vielleicht in der nächsten Folge dann
wieder
auf dem Sofa.
Genau. Mal sehen oder ihr könnt uns auch gerne wie immer Nachrichten schreiben oder Nachrichten zukommen lassen. Was hättet ihr gerne mal als Thema bei Harzfrei? Oder sagt ihr, hey, das mit Björn war jetzt so cool, da hätten wir jetzt gerne nochmal eine neue Folge zu irgendeinem speziellen sportpsychologischen Thema. Dann kriegen wir das bestimmt auch nochmal auf der Kette. Björn steht bestimmt nochmal irgendwie für eine Folge zur Verfügung, da gehe ich mal von aus. Geht's weiter.
Ja, danke dir, Björn. Wir sehen uns Sporthalle. Und jetzt gehen wir ins
Bett. Achso, ja. Unser Gast hat das letzte Wort.
Ja, ja, ich wollte mich einfach nur bedanken. Ich freue mich, dass es euch, dass ihr es interessant fandet. Und ich hoffe, da war für jeden irgendwie ein bisschen was bei. Und ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Vielleicht machen wir es dann doch nochmal auf dem Sofa oder mobil. Ich würde mich freuen. Und viel Erfolg vor allem in der Saison und durchhalten bei der Saisonvorbereitung. Die Kronsbach-Treppen und Co. kenne ich auch alle noch zum Genüge. Deswegen ja, durchhalten, Spaß haben und eine erfolgreiche Saison.
Ja, und jetzt gehen wir ins Bett und sind glücklich.
Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhaus.